Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es ist für mich ein ganz mulmiges Gefühl, wieder in der Schule zu sein. Normalerweise würde ich jetzt hier stehen und ihr würdet nicht zuhören. Uns würden Sachen durch die Gegend fliegen, uns Beleidigungen durch die Gegend fliegen. Ich bin sehr froh, dass ihr keine Realschüler seid, sondern Schüler von Jesus, die von Jesus hören wollen. Und heute geht es auch um diese Schüler-Lehrer-Beziehung und was die Auferstehung damit zu tun hat. Also was bringt es einem Schüler von Jesus, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Bevor ich uns aus Gottes Wort lesen und reden will, will ich noch einmal kurz beten. Wären doch meine Schritte fest darauf gerichtet, dein Wort zu beachten. Ich suche dich mit ganzem Herzen, lass mich nicht abirren von deinem Wort. Gepriesen seist du, Herr, lehre mich deine Gesetze. Ich will nachsinnen über deine Befehle und schauen auf deine Pfade. Öffne mir die Augen für die Wunder in deinem Wort. Amen.
Amen.
Wenn ich auf mein bisheriges Leben als Christ zurückblicke, also auf meine Jüngerschaft und meine Nachfolge hinter Jesus her, dann muss ich sagen, ich bin eher ein schlechter Schüler, ein Versager. Es ist viel Scheitern dabei in meiner christlichen Biografie. Was mich immer verwirrt hat, warum habe ich nach meiner Bekehrung mit 18 im Laufe der Zeit mehr Dinge falsch gemacht als vor meiner Bekehrung? Das geht mir nicht in den Kopf rein, dass ich auf dem Weg hinter Jesus her zum Teil nicht besser gelebt habe als vorher, sondern auch noch schlimmer in manchen Phasen und Situationen. Wie ist es für dich? Wie siehst du deine eigene Nachfolge, wenn du überlegst, du selbst als Schüler von Jesus? Ich will euch da mit hineinnehmen in die Geschichte von Petrus, der Jesus hinterhergelaufen ist, und euch einfach zeigen, wie viel wir mit ihm zusammen von der Auferstehung haben. Petrus hatte nämlich ganz viel davon, dass Jesus nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden ist. Und Petrus war von Anfang an dabei. Deswegen will ich auch den Anfang vom Markus-Evangelium vorlesen. Ich verspreche, wir werden noch zum Predigttext kommen, aber es dauert vielleicht noch ein bisschen. Ich will erstmal aus Markus 1 vorlesen, der Anfang der Geschichte. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht beim Propheten Jesaja: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bahnen wird. Die Geschichte von Jesus beginnt mit einem Boten, der vor ihm hergeht. Stimme eines Rufers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Das Gewand zeigt uns, wer er ist. Also Kamelhaare zeigen, er ist ein Prophet, ein Bote Gottes. Genauso wie zerknittertes Hemd zeigt, er ist nur Praktikant. Oder wenn ihr einen Polizisten seht, dann erkennt ihr an seiner Uniform, wer er ist und so weiter. Merkt euch mal bisher den Boten und sein Gewand. Das ist dann wichtig für später. Er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er weist auf jemanden hin, dieser Bote. Er weist auf Jesus hin. Dann springen wir mal zu Vers 14 von Kapitel 1. Wir kommen noch zum Predigtext später. Nachdem Johannes verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Also Jesus beginnt seinen Dienst, die Geschichte beginnt in Galiläa. Versucht euch mal diese vier Dinge zu merken für den Schluss. Ich frage sie auch ab am Ende. Also wir sind ja auch hier in einem Klassenraum und rein theoretisch bin ich auch noch Lehrer. Das heißt, für den Test am Ende, merkt euch, wir haben am Anfang einen Boten, sein Gewand, seine Botschaft, er weist auf Jesus hin und es geht um Galiläa. Wir beginnen in Galiläa. Markus erzählt seine Geschichte nämlich so: Sie beginnt in Galiläa und ist eine Reise nach Jerusalem. Und die Jünger und auch der Leser erlebt, was Jesus in Galiläa tut und was er sagt. Und dann gibt es einen Schnitt und da geht es nach Jerusalem. Und dort stirbt dann Jesus am Kreuz für unsere Schuld. Der Jünger Petrus ist von Anfang an dabei. Vers 16. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon. Also Simon ist Petrus. Und sie warfen ihre Netze auf dem See aus, denn sie waren Fischer. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Also dieser Petrus, der ist ganz normaler Fischer, ganz normaler Mensch. Er hat sich das jetzt nicht besonders ausgesucht. Jesus hat souverän zu ihm und zu seinem Bruder gesagt: Folgt mir nach. Und das tut er. Er folgt Jesus sofort auf dieser Reise durch Galiläa als Wanderprediger. Sie wandern mit Jesus durch Galiläa und erleben, wie er heilt, wie er Dämonen austreibt, wie er Brot vermehrt und Stürme stillt und Tote von dem Tod auferweckt und wie er sich Feinde macht. Die sind immer dabei, die Jünger, auch wenn Jesus in Konflikte gerät mit der Elite, mit der religiösen und politischen Elite, die können ihn nicht leiden. Und all das bekommen die Jünger mit, besonders Petrus. Eines Tages ist es dann soweit, dass Jesus sagt: Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Es ist soweit. In Galiläa waren die meisten Lektionen für die Jünger relativ einfach. Es ging darum, wer Jesus ist. Und das sollten sie lernen. Und jetzt auf dem Weg nach Jerusalem kommt das nächste Level. Vielleicht das nächste Schuljahr, könnte man sagen. Und Petrus, werden wir sehen, ist noch nicht so weit. Der schafft nicht den Sprung in die neue Klasse. Er wehrt sich sogar gegen die Lektion. Da gehen wir mal zu Kapitel 8 im Markus-Evangelium. Kapitel 8, Vers 27. Also Jesus ist jetzt auf dem Weg nach Jerusalem. Auf dem Weg fragte er die Jünger: Für wen halten mich die Menschen? Also wer bin ich? Er macht jetzt eine Art Zwischenklausur, eine Hausaufgabenkontrolle, wenn ihr so wollt. Er hat ihnen beigebracht in Galiläa, wer er ist, durch seine Wunder. Und jetzt fragt er das ab: Für wen halten mich die Menschen? Und sie sagten zu ihm: Einige halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia und andere für irgendeinen Propheten. Das ist alles falsch. Also die Antwort von den Leuten draußen ist falsch. Jetzt fragt Jesus seine eigenen Schüler: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und da antwortet unser Petrus: Du bist der Christus. Und das ist die richtige Antwort. Also Petrus hat gut gelehrt. Dann begann Jesus, sie darüber zu belehren, Der Menschensohn, also Jesus, muss vieles erleiden und von den Ältesten und Hohepriestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er sagte das ganz offen. Jesus hat ganz offen seinen Schülern gesagt, ich werde sterben und ich werde auferstehen. Ihr müsst dann nicht überrascht sein. Petrus aber, das ist immer besonders im Markus-Evangelium, immer Petrus aber. Petrus sagt immer aber, Petrus macht auch immer alles falsch, wie ihr sehen werdet. Petrus aber nahm ihn beiseite und begann ihn zurechtzuweisen. Also der Schüler weist den Lehrer zurecht. Ich kann euch als Lehrer sagen, das passiert und es kommt nicht gut an beim Lehrer. Jesus aber wandte sich um, sah seine Jünger, also er sieht, die ganze Klasse bekommt das mit, wie Petrus jetzt aufmüpfig ist und auch noch, also Petrus ist der erste christliche Irrlehrer an dieser Stelle und will gleich das Kreuz erledigen. Und er wies Petrus mit den Worten zurecht, tritt hinter mich, Satan, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Mir tut Petrus hier immer unglaublich leid. Er ist halt extrovertiert vielleicht. Er sagt immer, was er denkt. Und was er denkt, ist meistens falsch, bis der Heilige Geist über ihn kommt am Ende. Und hier wird er sogar mit Satan verglichen. Von Jesus, also falls du gedacht hast, Jesus würde dich immer nur in den Arm nehmen und trösten und alles. Er würde auch zu dir sagen, du Satan, wenn es angebracht wäre. Und hier war es wohl angebracht, glaube ich, sonst hätte er das nicht gemacht. Also Petrus wehrt sich gegen diese Lektion. Er sagt, nee, Meister, das machen wir nicht. Aber Jesus zieht es durch. Hier ist der erste Moment, meine ich, wo wir sehen, dass das Versagen und Scheitern der Jünger Jesus nicht daran hindern kann, sie zu retten. Und das ist auch tröstlich für uns. Also in Jerusalem angekommen, verbringt Jesus dann noch einen letzten Abend mit seinen Schülern. Kapitel 14, und ich lese dann gleich ein bisschen ab Vers 26. Kapitel 14, Vers 26. Das ist jetzt so der letzte Abend, vielleicht der Abschlussball vom Abitur oder sowas. Die Schüler sind auch ganz aufgeregt und verstehen nicht so ganz. Das werdet ihr gleich sehen. Sie haben gegessen, sie haben gefeiert. Und dann sagt Jesus in Vers 27, ihr alle werdet Anstoß nehmen. Das heißt, ihr werdet alle euch stoßen an etwas. Es ist ein Wort, das ist das Wort, von dem wir Skandal bekommen. Es wird euch stören. Ihr werdet da drüber stolpern. Es wird euch nicht, ihr werdet es nicht verstehen. Es wird euch ärgern. Ihr alle werdet Anstoß nehmen, denn in der Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe zerstreuen. Also er zitiert die Bibel und sagt, das wird passieren. Nur, dass ihr, bevor Petrus wieder auftaucht, wisst, Jesus hat gerade auch noch mit der Bibel argumentiert. Und Petrus wird es gleich wieder mit einem Aber kommen. Aber nach meiner Auferstehung, sagt Jesus, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Das sagt er, weil er sagt, ich bin der Hirte. Die Textstelle sagt, der Hirte wird sterben, aber er wird wieder leben und auch als Hirte wieder leben. Und Hirten gehen voraus. Ich gehe euch voraus nach Galiläa. Vers 29, da sagte Petrus zu ihm, auch wenn alle Anstoß nehmen, ich nicht. Denkt dran, die anderen sind dabei, wenn er das sagt. Jesus sagte zu ihm, wahrlich, ich sage dir, ich würde als Petrus jetzt schon wieder sterben, oh nein, er sagt auch noch, wahrlich, Amen, das wird garantiert passieren. Heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen, Petrus aber beteuerte, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle anderen. Ihr merkt hier, Petrus ist auch die Führungsperson in der Klasse. Er ist der Klassensprecher, er ist auch von Jesus bewusst dazu eingesetzt, diese kleine Schar von Jüngern zu leiten. Er ist die rechte Hand von Jesus, aber er macht alles falsch. Und die anderen machen mit. Also er ist nicht nur ein Vorbild, sondern manchmal auch ein schlechtes Vorbild für die anderen Jünger. Das Gleiche sagten auch alle anderen. Um hier nochmal kurz innezuhalten, bevor wir weitergehen. Petrus soll der beste Jünger sein. Er soll das Vorbild für alle anderen sein. Vers 32. Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt. Das ist wie ein Stadtgarten, könnt ihr euch das vorstellen. Und er sagte zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, während ich bete. Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und ging ein bisschen weiter. Petrus ist der Leiter, er ist wahrscheinlich eine starke Persönlichkeit. Johannes und Jakobus sind Brüder und die gleichen ihn ein bisschen aus. Diese drei sind die Spitzenschüler von Jesus. Die haben gesehen, was andere nicht sehen durften, besondere persönliche, private Lektionen und Offenbarungen. Und diese drei nimmt er mit, seinen engsten Kreis, für seine eigene letzte Anfechtung. Da ergriff ihn Furcht und Angst. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Also bleibt wach, nur das. Es ist jetzt nicht eine unglaublich große Aufgabe. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Die Stunde ist die Kreuzigung. Er sprach, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Dieser Kelch ist aus dem Alten Testament ein Riesensymbol, der Kelch des Zornes Gottes, wo Gott sagt, ich gieße das aus, ich sperre den Völkern, die mein Volk schlecht behandelt haben, den Mund auf und die müssen das trinken wie eine Medizin, bis der Kelch leer ist. Jesus weiß, am Kreuz wird er körperlich misshandelt werden. Aber davor glaube ich nicht, dass er solche Angst hat. Christliche Märtyrer sind singend in den Tod gegangen. Jesus hat keine Angst vor dem normalen menschlichen Tod. Er hat auch keine Angst vor der Kreuzigung. Er hat Angst vor diesem Kelch, vor dem Austausch, der am Kreuz stattfinden wird. Wo er als Lamm Gottes auch den Zorn Gottes auf sich nimmt, damit kein Mensch diesen Zorn ertragen muss, wenn er an Jesus glaubt. Also er nimmt unsere Stelle unter dem Zorn Gottes ein. Das ist, was Jesus bewegt. Und dann ging er zurück, Vers 37, und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst, konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, oder? Der Heilige Geist ist willig, aber ihr seid schwach. Und er ging wieder weg und betete mit den gleichen Worten. Und das macht er dreimal. Jedes Mal kommt er zurück. Hier steht beim zweiten Mal, die Augen waren ihnen zugefallen und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Also das Großmaul ist jetzt still, sogar Petrus. Keiner weiß, was er sagen soll. Geht es dir vielleicht manchmal auch so, dass du einfach nicht weißt, was du Jesus sagen sollst, wenn er wieder zu dir kommt und du ihm eingeschlafen bist am Steuer des Lebens oder des Alltags? Auch wichtig hier zu lernen, während Petrus schläft, unterwirft sich Jesus dem Heilsplan Gottes, dem Willen Gottes, um ihn zu retten, während er schläft. Du hast gar nichts zu deiner Erlösung beigetragen. Und Petrus auch nicht. Er hat dabei geschlafen. Der Herr gibt es dem Seinen im Schlaf, gilt sogar für das Heil, erstaunlicherweise. Dann kommt Judas, mit ihm die Polizei, sie verhaften Jesus. Das ist ein schlimmer Verrat, weil es ist einer der Jünger, einer der Schüler, und der kommt und führt sie zu Jesus, der sich versteckt hat in einem Garten. Die können ihn nicht tagsüber verhaften, weil er so viele Freunde hat, die sich wehren würden. Hier im Garten ist es nachts, es ist dunkel, keiner bekommt es mit. Das ist eine Nacht- und Nebelaktion. Vers 50. Da verließen ihn alle und flohen. Alle Jünger sind weggelaufen. Alle. Alle Jünger sind Versager. Alle Jünger sind gescheitert. Vers 51, das ist ein Detail, das wir nur im Markus-Evangelium haben. Ein junger Mann aber, der nur mit einem leinenen Tuch bekleidet war, wollte ihm nachfolgen. Also hier hat sich noch jemand dazugesetzt zu diesem geheimen Gebetstreffen. Vielleicht jemand, der nicht einer der 12 war, aber irgendwie noch dazugehört hat. Und der hat nicht viel an. Das könnte sein Schlafanzug sein. Und dann heißt es, da packten sie ihn, Vers 52, er aber ließ das Tuch fallen und lief nackt davon. Das ist ein Symbol für das Scheitern dieser Jünger. Einer läuft sogar nackig weg. Das ist das Gegenteil von Stärke beweisen, von aufpassen und umsetzen, was man gelernt hat. Das ist völliges und absolutes, bodenloses, hoffnungsloses Scheitern. Es hat scheinbar nichts gebracht. Alles, was Jesus diesen Leuten beigebracht hat, hat nichts genützt. In dem einen Moment, wo er mal ihre Hilfe und Treue gebraucht hätte und sich gewünscht hätte. Manche Ausleger sagen, hier ist der Autor selbst, Markus, der sich selbst erwähnt in seiner Geschichte. Es ist eigentlich egal, wer es ist, aber nehmen wir mal an, es wäre er, dann sagt selbst der Autor, Markus, ich bin auch nicht perfekt. Und da will ich euch als Gemeinde herausfordern, weil eine Gemeindekrankheit ist, und ihr habt, das ist eine Erbkrankheit, eure Muttergemeinde hat diese Krankheit bestimmt auch, und die habt ihr in eurer DNA als Gemeinde, ist, dass man so tut, als wäre man perfekt. Perfektionitis. Bei mir ist alles super. Ich mache alles richtig. Deswegen ist es auch egal, was du mich fragst. Und egal, wie oft du fragst, wie geht es dir, ich werde immer sagen, gut. Und wenn ich nicht gut sage, dann werde ich sagen, müde. Als ob das irgendwas ändern würde. Aber ich werde nie Versagen und Scheitern zugeben. Das ist eine christliche Krankheit, die uns das Markus-Evangelium spätestens hier austreiben will. Und ich bitte euch, mit diesem nackten Mann, als Nackter zu ganz vielen Nackten, lass es. Das ist doch das anstrengendste Spiel, das du spielen kannst. Ihr als Gemeinde wollt die einzige Gruppe auf Erden sein, wo man tatsächlich sein darf, wie man ist. Ein schwacher Mensch. Also an der Arbeit kannst du das nicht bringen, in der Schule, sogar in der Familie kann man das normalerweise nicht sein. Aber im Leib Christi, da sagt Gott, hier darfst du sein, wie du bist. Ich nehme dich an, wie du bist. Keiner von uns muss so tun, als hätte er das alte Leben völlig hinter sich oder überwunden. Wir sind alle nackig, wie dieser junge Mann. Also, warum spielst du dieses Spiel? Offenheit führt zu Freude, aber dieses Geheimnisse, die machen krank. Also Jesus wird verhaftet und dann verhört in mehreren illegalen Verhören. Und das Spannende ist jetzt, er bekennt sich zu Jesus. Kapitel 14, Vers 60. Nur um noch mal deutlich zu machen, dass Versagen dazugehört. Da stand der hohe Priester auf, trat in die Mitte und fragte Jesus, willst du nichts sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen, also die falschen Zeugen? Jesus aber schwieg und gab keine Antwort. Da wandte sich der hohe Priester nochmals an ihn und fragte, bist du jetzt der Christus, der Sohn des Hochgelobten, also der Sohn Gottes, oder nicht? Und da sagt Jesus, Ja, du sagst es, ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn mit den Wolken vom Himmel in der Herrlichkeit Gottes kommen sehen. Und da ist wahrscheinlich Totenstille im Gerichtssaal. Keiner kann das glauben, dass er wagt, sich so sehr einfach als Gott zu bezeichnen. Und der hohe Priester sagt, wir brauchen keine Zeugen, keine Beweise. Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Und Jesus spricht sich selbst damit das Urteil. Er hätte die Chance gehabt, weiterhin zu schweigen oder vielleicht sogar zu sagen, nee, ihr habt euch vertan, ich bin jemand anders. Aber er bekennt ganz offen Jesus Christus. Er stellt sich zu Jesus. Vers 66, als Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des hohen Priesters, also ein großes, furchtbares Wesen. Sie sah, wie Petrus sich wärmte, blickte ihn an und sagte, auch du warst mit diesem Jesus aus Nazareth zusammen. Es ist ein Mädchen. Okay, also nur um das mal klarzustellen, es ist ein Mädchen und eine Sklavin. Das nächste Level nach unten in der Hierarchie wäre wirklich ein Haustier. Jeder würde ihr jetzt sagen, halt den Mund, du hast hier nichts zu sagen, geh weg. Ich wärme mich hier gerade, wer bist du überhaupt? Doch er leugnete und sagte, ich weiß nicht und verstehe nicht, wovon du redest. Da ging er in den Vorhof hinaus. Also tolle kleine Schlacht. Er verleugnet Jesus bei der ersten Gelegenheit wegen einem Mädchen und dann geht er einfach weg. Das ist also, nur falls ihr das auf dem Schulhof so erlebt habt, wenn ihr weggeht, dann habt ihr verloren. Ja? Der andere geht weg, wenn man gewonnen hat. Petrus läuft jetzt vor kleinen Mädchen davon. Als die Magd ihn dort bemerkte, das ist eine sehr hartnäckige Magd, sagte sie zu denen, die dabei standen, noch einmal, der gehört zu ihnen. Er aber leugnete wieder. Wenig später sagten die Leute, die dort standen, von Neuem zu Petrus, du gehörst wirklich zu ihnen. Du bist doch auch ein Galiläer. Galiläer kann man nicht an ihrer Kleidung erkennen oder an der Frisur, sondern am Dialekt. Petrus ist nicht nur feige, sondern auch noch dumm. Er hat die ganze Zeit gelabert, wahrscheinlich von sich erzählt, weil er sich so wichtig findet. Und dann haben sie seinen Akzent gehört. Und damit war es erledigt. Er hat sich selbst voll reingeritten. Und jetzt wissen sie es, er ist ein Galiläer, Jesus ist auch ein Galiläer. Da fing er an zu fluchen und zu schwören. Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Gleich darauf krähte der Hahn zum zweiten Mal. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Das sind die letzten Worte von Petrus im Markus-Evangelium. Ich schwöre, ich kenne ihn nicht. Das ist der Leiter der Jünger, die ganze Hoffnung von Jesus und von seiner Predigerschule. Ich kenne ihn nicht. Amen. So, und seine letzte Tat? Heulen vor einem kleinen Mädchen. Also, das ist alles, was von seiner Beziehung zu Jesus übrig geblieben ist. Tränen und mehr Schuld als vorher. Ist das bei dir manchmal auch so? Bei mir ist das oft so. Das ist völlig normal. Das ist erlaubt. Das ist hier im Kanon. Das gehört zu unserer Religion dazu. Wenn ihr das nicht habt, wenn ihr das nicht zeigt, wenn ihr das nicht zulässt in eurem Leben und keinem davon erzählt, dann hast du keine christliche Religion. Dann ist das was anderes, was du machst. Man darf als Christ völlig am Ende sein, obwohl man der Beste sein müsste. Petrus müsste ganz oben sein. Und perfekt sein und ein Vorbild. Aber er ist ganz unten und das ist nicht schlimm. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Findet das noch jemand leicht überfordernd? Ja? Gut, das ist so. Auch im Markus-Evangelium. Also man soll sein Kreuz auf sich nehmen, und man soll sich verleugnen. Petrus hat jetzt Jesus verleugnet
Und in Vers 20 von Kapitel 15 sehen wir, wie das Kreuz getragen wird. Kapitel 15, Vers 20. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Vers 21. Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, sein Kreuz zu tragen. Das ist bitter. Hier trägt nicht der Jünger das Kreuz, nicht Simon, Petrus, sondern Simon von Kyrene. Der heißt auch noch so, wie diese arme Sau. Es ist wirklich bitter. Nicht der Jünger trägt das Kreuz, sondern ein Passant. Wenn es dir schwerfällt, dein Kreuz zu tragen, das ist normal und ist auch irgendwo in Ordnung. Ich will euch zeigen, warum das in Ordnung ist. Ich lese aber noch kurz zu Ende den Kreuzigungsbericht. Vers 24. Dann kreuzigten sie ihn. Viel mehr sagt Markus nicht. Es gibt keine blutigen Details. Er will nicht ablenken von seiner Geschichte. Und dann kreuzigten sie ihn. Es scheint wirklich alles vorbei zu sein. Der Lehrer ist tot. Der Musterschüler heult. Es ist wirklich schlimm. Aber es ist nicht schlimm. Denn Jesus ist auferstanden. Markus 16, Vers 1. Markus 16, Vers 1. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Vielleicht noch einmal in dieselbe Kerbe schlagen. Das sind jetzt nicht die Jünger. Es ist nicht Petrus, es ist Salome, Maria. Das sind die Muttis, die Jesus nachgelaufen sind. Und vielleicht die Frau von Petrus könnte eine von denen gewesen sein. Er ist nicht dabei. Er ist immer noch, er versteckt sich immer noch. Aber sie gehen mutig zum Grab. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Und sie sagten zueinander, wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Das ist so ein merkwürdiges Detail. Das sind einfach ihre Alltagssorgen. Ne? Der Stein ist schwer. Was sollen wir jetzt machen? Das ist ihr Gespräch am Ostersonntag. Doch als sie hinblickten, Vers 4, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Also er hat sich nicht von selbst weggerollt. Vers 5. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Jetzt kommt unser Test. Was war am Anfang der Geschichte? Wer kann das sagen?
Ein Gewand. Das kam auch hart.
Gewand? Was noch?
Boten.
Ein Bote? Noch mehr?
Botschaft.
Ja, er redet über Jesus. Und es ging um Galiläa. Sehr gut, ihr habt alle eine Eins. Also, sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Ich habe auch ein weißes Gewand an. Hat sich jemand erschreckt? Nee, ne? Er sitzt im Dunkeln. Im Dunkeln kann man kein weißes Hemd sehen. Es leuchtet im Dunkeln. Deshalb haben sie Angst. Vers 6. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht. Es ist immer wieder bei den Engeln, die kommen rein, buh, hab keine Angst. Ich verstehe nicht, warum wir das machen. Dass sie immer so fürchterlich auftreten und dann sagen sie, fürchte dich nicht. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Ja, er war wirklich tot. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatten sie gepackt. Sie sagten niemandem auf dem Weg etwas davon, denn sie fürchteten sich. Also sie sagen auf dem Weg niemandem, aber sie erfüllen den Auftrag. Ne? Sonst wüssten wir auch nicht, dass sie es auferstanden ist. Sie sagen es dann den Jüngern. Also sie sehen einen jungen Mann mit einem weißen Gewand. Er ist ein Bote Gottes. Er redet von Jesus, von Nazareth. Er sagt, er ist auferstanden. Das ist voll der Kontrast. Also die Jünger haben versagt, aber Jesus ist siegreich. Jesus hat erfolgreich den Heilsplan Gottes erfüllt. Das, wozu er gekommen ist, ohne jede fremde Hilfe, wie ihr gesehen habt. Und zwar, damit die, die ihm nachfolgen, keine Selbsthilfe mehr betreiben müssen. Jesus hat alles gemacht und die Jünger haben gar nichts gemacht. Vielleicht auch ein bisschen theologisch tiefer, man kann sagen, Gott hat zugelassen, dass die Jünger ständig versagen, damit es deutlicher wird, sie retten sich nicht selbst, sondern Gott rettet sie durch seinen Sohn. Das könnte dich trösten, wenn du selber auch in deinem Leben so viel Scheitern in der Jüngerschaft erlebt hast. Ein Grund dafür kann sein, dass Gott es zulässt, obwohl du betest, Gott heilige mich, bist du ein deutliches Symbol dafür bist, dass Gott rettet und nicht du. Das ist für mich oft tröstlich, weil er sagt den Jüngern, es muss geschehen. In der Schrift steht, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Also als sie dabei waren, ihre Schuld noch größer zu machen, hat er ihre Schuld bezahlt als Lösegeld für viele. Er sagt, geht nach Galiläa, also der Engel. Es ist ein Engel, weil Gewänder leuchten nicht im Dunkeln, außer man ist ein Engel. Der Engel sagt, geht nach Galiläa. Markus verknüpft durch den Boten und das Gewand und Galiläa und diese Botschaft das Ende von seinem Buch mit dem Anfang. Das ist, was ihr hier sehen müsst. Das ist der Witz bei diesem kurzen Schluss vom Markus-Evangelium. Also am Anfang und am Ende ist ein Bote. Das Gewand wird betont und auch die Botschaft. Und es beginnt alles. Und jetzt geht es alles zurück nach Galiläa. Am Ende heißt es, geht zurück nach Galiläa. Geht zurück an den Anfang. Vielleicht ist dir das aufgefallen. In Vers 7 sagt der Engel, nun aber geht und sagt seinen Jüngern und auch den Petrus, dass Jesus auferstanden ist. Das muss trösten, oder? Also ausgerechnet dieser Petrus ist jetzt der einzige Jünger, der mit Namen genannt wird. Vergisst nicht, es auch dem Petrus zu sagen. Ihr werdet ihn wahrscheinlich nicht bei den anderen 9 finden, sondern alleine irgendwo in der Ecke. Geht auch extra zu ihm und sagt ihm, der Herr ist auferstanden. Seine Verleugnung und seine Sünde haben Jesus nicht daran gehindert, ihn zu retten. Oder man könnte auch zu Petrus sagen, du bist immer noch ein Jünger von Jesus. Es hat sich nichts geändert. Also wenn du gefallen bist, das ändert nichts an deinem Status und es ändert auch nichts an deiner Aufgabe. Er sagt, der Engel sagt im Prinzip nichts anderes als das, was Jesus am Anfang gesagt hat. Folge mir nach. Er sagt, der Engel sagt, Jesus geht euch voraus nach Galiläa. Also sagt er eigentlich, folgt ihm, er geht vor. Wenn du gefallen bist, dann Jesus ist auferstanden, folge ihm nach. Viel mehr gibt es nicht im christlichen Leben zu verstehen als das. Petrus ist mit den anderen Jüngern komplett durchgefallen, wie ihr mitgefühlt habt. Sie haben 3 Jahre Unterricht gehabt und sind durchgefallen, aber sie kriegen einen Neuanfang von Jesus. Das ist, was die Auferstehung für Jünger bedeutet. Dass es okay ist, dass du gescheitert bist und dass du immer wieder scheitern wirst. Die Schüler, die Jünger dürfen wiederholen. Nach 3 Jahren mit Jesus braucht Petrus und brauchen die Jünger Galiläa, den Anfang, die Urlektionen, die einfachen Dinge. Folge mir nach, vertraue mir. Wenn Petrus das nach 3 Jahren darf, dann darfst du das auch nach 30 Jahren noch brauchen, diese Anfänge. Wir sind alle für immer nur Schüler und Lernende. Markus verknüpft auch das Ende von seinem Evangelium ganz bewusst mit dem Versagen und Scheitern der Jünger. Ihr habt das vielleicht gesehen, ich habe von einem Engel gesprochen. Wovon spricht Markus? Von einem jungen Mann. Und das erinnert an den jungen Mann im Garten, der nackig weggelaufen ist. Dieses Symbol für das Scheitern der Jünger. Aber dieser junge Mann am Ende, also der Engel, der ist ganz anders. Der ist nicht nackt. Der ist angezogen. Und der ist sogar in Herrlichkeit gekleidet. Also durch die Auferstehung von Jesus werden selbst nackte Versager wie du und ich eines Tages in leuchtender Herrlichkeit gekleidet sein. In einer fremden Gerechtigkeit, die Jesus für uns erworben hat. Also das für dein jetziges Leben, lass mich mal für dich auch ein Bote von Gott sein, der dir sagen kann, Jesus ist auferstanden. Folge ihm weiter nach. Egal wie dein Tag vielleicht war, also vielleicht bist du heute schon gescheitert, oder wenn du auf deine Woche zurückblickst, eine Woche voller Versagen in der Jüngerschaft, oder einen Monat vielleicht, wenn es schlimm ist, ein Jahr, Jahre, vielleicht ist es bei dir schon immer so, dass deine gesamte Nachfolge eigentlich nur ein ständiges Stolpern ist. Dir kann dieser Engel sagen, du suchst Jesus. Er ist auferstanden. Und er geht dir voraus, folge ihm nach. Seine Vollkommenheit gehört dir, wenn du an ihn glaubst. Und dein Versagen ist sein Problem, nicht deins. Und er hat sich um dieses Problem gekümmert. Ich glaube, dass dieser Schluss mit dem ganzen Markus-Evangelium zusammen uns eigentlich sagt, dass Wachstum im Glauben, also Wachstum im Glauben ist nicht, dass man lernt, perfekt zu sein und keine Fehler zu machen, sondern dass du immer wieder aufstehst und direkt, also umso schneller zu Gott mit deiner Sünde und mit deinem Fehler kommst. Ich habe, vielleicht kannst du jetzt auch so dich daran erinnern, dass es bei dir so ist manchmal. Ich neige dazu dann, wenn mir irgendwas aufgefallen ist, es gibt Sünden, die merkt man sofort, während man sie tut, bevor man sie tut. Es gibt Sünden, die werden einem später bewusst. Aber in diesem Moment dieses Bewusstseins ist meine Reaktion ganz oft, das klären wir morgen. So, jetzt nicht mehr. Ich schlafe eine Nacht drüber. Ich ziehe mich dann von Gott zurück und erfolge Jesus eben nicht noch direkter nach. Aber das Geheimnis von Wachstum scheint zu sein, geh nach Galiläa, sofort, ganz schnell, da wo du hin musst, oder gehe zurück zu Gott mit deiner Sünde. Sprüche 24, 16 sagt es so, der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht wieder auf. Aber die Gottlosen fallen ins Verderben. Also der Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen ist nicht, dass der Gerechte nicht fällt. Im Gegenteil, ihr wisst, sieben ist eine symbolische Zahl für die Fülle. Also eine Woche ist nur eine Woche, wenn sie sieben Tage hat, sonst ist es keine Woche. Dann sind es sechs Tage. Das heißt, dieser Gerechte, der fällt eigentlich vollkommen. Er fällt oft genug, sagen wir es so. Aber das Geheimnis von Wachstum ist, dass er wieder aufsteht. Also Reife ist nicht, dass wir nicht mehr sündigen, sondern dass wir immer wieder nach der Sünde schneller mit unserer neuen Sünde zum alten Kreuz zurückkehren. Das heißt, um abzuschließen, lass dich nicht von deinem Versagen und von deiner Schwachheit entmutigen, sondern geh immer wieder an den Anfang des Evangeliums. Er hat dich gerufen, also folge ihm nach und lerne auf dem Weg. Der Engel sagt, ihr werdet ihn dort sehen. Die Jünger müssen ihn sehen und wir müssen lernen, Jesus zu sehen und nicht uns selbst und unser Versagen. Wenn du hier heute irgendwie das Bedürfnis hast, einen Neuanfang zu machen in irgendeiner Form, sei es, dass du als völliger Atheist hier reingelaufen bist und jetzt mehr von Jesus wissen willst, oder dass du einfach ein Gespräch wünschst, wo du sagen kannst, das und das habe ich getan, das liegt mir auf dem Gewissen, ich möchte das jemandem erzählen, dann gehe hier gerne zu euren Mitarbeitern, zu eurem Pastor oder auch zu mir, wie du willst, oder zu jedem Jünger, der mit dir auf Jesus schauen möchte. Amen.
Amen.